Fritz. Podcast.
Blue Moon.
Einen wunderschönen guten Abend zum Blue Moon. Über 0331 70 97 110 verspricht es heute eine spannende Diskussionsrunde zu werden, eine spannende Sendung zu werden, auf die wir uns jetzt eigentlich schon gefühlt 2 Wochen vorbereitet haben, weil wir letzte Woche das Thema nochmal umgeschmissen hatten, spontan. Denn eigentlich sollte das letzte Woche schon stattfinden. Und sofort schreiben Leute mir Mails mit: Das durftest du wohl nicht machen, das Thema. Es wurde dir wohl untersagt. Nein, wurde es nicht. Ich habe eigenhändig entschieden, ein anderes Thema zu machen und bin heute soweit, das Thema zu machen. Wir sprechen über Verschwörungstheorien. Ja. Über 0331 70 97 110 würde ich gerne von euch erfahren. Gibt es Verschwörungstheorien, die ihr spannend findet? Gibt es Verschwörungstheorien, wo ihr einfach nur mit dem Kopf schüttelt? Gibt es Sachen, von denen ihr wisst, dass Menschen sie glauben, wo ihr nicht versteht, warum sie die glauben? Glaubt ihr vielleicht selber an bestimmte Verschwörungstheorien und könnt uns versuchen, einen Einblick zu geben, was daran für euch so glaubwürdig ist? Also, wir können das alles mal abfrühstücken. Wir sammeln auch die besten Theorien, die lustigsten, die verrücktesten, die ernstesten. Und suchen danach Beweisen und Gegenbeweisen gerne zusammen. Also es geht alles von 9/11 war inszeniert bis Deutschland ist eine GmbH oder Lady Di wurde vom Geheimdienst ermordet. Und natürlich der Klassiker Chemtrails, Wolken, die giftig sind. Also ihr dürft es gerne alles hier nochmal darlegen, beziehungsweise zur Diskussion ist es freigegeben. Und die große Frage darüber ist, warum sind diese Sachen momentan gerade in unserer Zeit online so, so beliebt? Was macht es so spannend? 0331 70 97 110 klingelt ihr durch und wir diskutieren und wir machen erst nochmal Musik. Anne-Marie mit Boy. Ja, das ist der Blue Moon. Das ist eine Talksendung über 0331 70 97 110. Sprechen wir heute über Verschwörungstheorien. Das ist die große Verschwörungstheorien-Show. Haut raus, beeindruckt mich. Welche Verschwörungstheorien beschäftigen euch gerade? Oder könnt ihr generell sagen, warum Menschen an solche Sachen glauben, was glaubt ihr denn überhaupt? 0331 70 97 110. Wir fangen mal an mit Medi. Medi ist 16 aus Mannheim. Hallo Medi.
Moin.
Moin, alles fit bei dir?
Ja, mit dir?
Ja, noch ja. Ich bin sehr gespannt heute. Es wird bestimmt eine lustige Sendung.
Denke ich mir auch.
Medi, so, dann Verschwörungstheorien. Das ist das Thema der Show. Was wolltest du gerne dazu beitragen?
Ich bin ziemlich, wie soll ich sagen, mir brennt es mir unter den Fingernägeln. Impfen, nein, danke. Diese ganzen Impfgegner auf Facebook, YouTube und...
Ah, wo ja, Impfen, das hatte ich gar nicht auf der Liste. Sehr gut, ja,
erzähl. Ja, da gab es ja mal in Berlin diesen Masernausbruch. Das war jetzt in diesem Jahr so die Hochzeit der Impfgegner.
Ja.
Wo die ja die ganze Zeit gesagt haben, ja Mensch, seht ihr doch, das mit Impfen, das hat doch eh nicht geklappt, das bringt doch nicht diese... dieser Masernausbruch, das kommt nur von den geimpften Leuten.
Ja.
Ja, und damit wurde auch richtig...
Aber gefährlich war es ja nur, weil da so viele ungeimpft waren, ne?
Ja.
Ja.
Aber die Impfgegner meinten halt, das lag an den Geimpften.
Ja.
Ja.
Ja, gegen Dummheit kann man sich halt nicht impfen. Da müssen wir leider durch. So. Aber ich meine, für alles andere kann man sich eigentlich ja informieren. So, diese skeptische Sicht aufs Impfen, kannst du dir dann erklären, wo die herkommt?
Nein.
Gar nicht.
Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
Also ich glaube, um da gleich sozusagen dazwischen zu grätschen, ich glaube, das ist sozusagen so ein Misstrauen, was entstanden ist durch Fehler und Sachen, die passiert sind in der Pharmaindustrie, weil man so viel gehört und gelesen hat über korrupte Pharmaunternehmen und Leute, die sich eigentlich mehr im kommerziellen Sinne mit Medizin beschäftigt haben, als sozusagen in ihrer ursprünglichen Idee. Ich glaube, ich würde fast vermuten, dass das die Basis aller skeptischen Impfgegner ist.
Ja, es gibt doch auch gefühlt zigtausend unabhängige Studien, die halt doch schon relativ klar beweisen, dass Impfen ungefährlich ist. Natürlich kann es zu Nebenwirkungen kommen, das ist klar. Aber das Impfen an sich ist mehr oder weniger ungefährlich.
Das kann vor allem wichtig. Also es reicht ja ein Blick in die in die europäische Geschichte, um zu erkennen, was mit Seuchen alles möglich ist und was passieren kann und so. Und was glücklicherweise nicht passiert ist, aufgrund der Möglichkeit von Impfung und der Möglichkeit eben solche Sachen in den Griff zu bekommen. Also von Kinderlähmung über Pocken und über all diese ganzen Geschichten, das hat ja eine Basis, hat ja nicht von alleine irgendwann aufgehört, ne? Sondern das
wurde kam durch Impfung, dass es halt aufgehört hat. Man sollte an sich ja auch doch schon relativ froh sein, dass man sich überhaupt impfen lassen kann. Wir leben in Deutschland, da bezahlen die Krankenkassen eigentlich so ziemlich alle Impfungen. Und man kann sich so gegen alles eigentlich impfen lassen, außer jetzt gegen Dummheit und gegen Nazis, aber.
Ja, das ist nicht. Ja, guck mal, ich komme ja aus der DDR ursprünglich. Ja. Ne? Da war das ja sogar noch ganz anders. Da gab es ja dann tatsächlich sozusagen verpflichtend an den Schulen Tage, wo da der Doc saß und man bekam eine Schluckimpfung oder einen Piekser in den Arm. Das haben alle erstmal grundsätzlich sozusagen gegen Röteln und solche Geschichten wurden erstmal generell geimpft. Da gab es gar keine große Diskussion. Das war sozusagen ganz klar verstaatlicht.
Ja, ich kenne das jetzt, ja.
So. Jetzt kennst du nicht, weil du zu jung bist.
Nein, ich würde noch was anderes sagen, jetzt wegen so Impfpflicht.
Ja.
Und da ist es jetzt bei, zumindest bei uns in Mannheim, bei so fast allen Kindergärten, Kindertagesstätten so, dass die halt Kopie der Impfausweise haben wollen. Wer halt nicht geimpft ist, der kommt halt nicht rein, ganz einfach.
Ja, das ist ja auch, also da geht es ja um Schutz der Kinder. Also das ist schon ganz vernünftig, das so zu machen. Ich weiß nicht, ob es eine Impfpflicht geben muss. So, ich würde dann schon eher dazu tendieren, dass das tatsächlich dann eben der Erziehungsberechtigte immer noch selbst entscheiden sollte, ob das jetzt mit seinem Kind gemacht wird oder nicht. Aber die Vernunftbegabung sollte so hoch sein, dass man erkennt, dass man sein eigenes Kind schützt und bitte auch, gerade wenn es darum geht, in Kindergärten oder in Schulen, bitte auch daran denken, dass da vielleicht auch noch andere Kinder sind. Also wenn man da natürlich ideologisch an der falschen Ecke verkabelt ist, dann hat man natürlich ein echtes Problem. So. Ja. Stimmt, diese Impfnummer, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel, Mensch. Ich habe mir ja alles so mal so überflogen und mir mal ein paar Notizen gemacht.
Ich wollte eigentlich so diesen Chemtrails anrufen, aber dachte mir, Mensch, Impfgegner, sobald man auf Facebook der Nummer etwas gegen Impfgegner sagt, also für Impfungen, löst man somit eine richtige Diskussion aus. Man kann sich da mit Popcorn vor den Computer setzen
und ist geil.
Was passiert.
Ich weiß, das ist so geil, das ist tatsächlich geil. Ich meine, wir haben ja auch auf unserer Late-Line-Seite, gibt es jetzt schon wahnsinnig viele Einträge und Leute, die sozusagen auch nicht in der Lage sind, andere Meinungen überhaupt auch nur anzuhören. So, ja. Thorsten da zum Beispiel, der postet seit heute um, ich glaube seit 18 Uhr postet er nur seine Meinung und es entsteht immer gar keine Diskussion. Das ist sehr lustig.
Impfgegner auch meistens. So, da gibt es ja so einige Impfgegner-Seiten im Internet und der nette Herr Tolzin, der verkauft ja auch Bücher, wo es dann halt eigentlich so ziemlich allen drin steht, dass Impfen doof ist.
Ja, da würde ich jetzt gar nicht mich groß mit beschäftigen. Ja. Ich weiß, dass das Robert-Koch-Institut eine ganze Seite mit Argumenten gemacht hat. Das ist aber schon eine Weile her, da müsste ich nochmal googeln. Ja. Das Robert-Koch-Institut hat auf alle Fälle eine Seite mal gehabt, wo sich sozusagen Leute, die skeptisch Impfen gegenüber sind oder Impfgegner sind, sich informieren können und eigentlich die größten und wichtigsten Informationen und Argumente alle widerlegt sind und man kann sich dann sozusagen da schlau machen und lernt dabei noch was und ist danach hoffentlich so weit, dass man sagt, okay, vielleicht ist es doch ganz gut, wenn mein Kind gegen Masern geimpft wird.
Ja, um mal noch mal ganz kurz auf den Tolzin zurückzukommen, der hat ja auch
zwei Bücher.
Tolzin, ich weiß jetzt irgendwas, Hans Tolzin, ich weiß jetzt seinen Namen nicht genau, aber Tolzin ist auf jeden Fall mit Nachnamen. Der hat ja auf seiner Website diese Bücher, die er da für viel Geld zu Verkauf stellt. Und die Texte sind ja auch mal ganz toll. Da steht nämlich drin, dass man sich mit diesen Büchern prophylaktisch gegen diese Impfbefürworter absichern kann.
Ah.
So in dem Sinne halt, dass man sich halt gegen Impfbefürworter impft.
Okay.
Was für mich irgendwie gar keinen Sinn ergibt. Das ist, Impfgegner sind immer so eine ganz tolle Sache.
Ja.
Ja, ich bin gegen alles geimpft, also
Wirtin.
Da bin ich auch froh drum.
Gut, also das ist tatsächlich gutes erstes Ding. Das notiere ich mir auch gleich mal hier. Warte mal, ich mache mir mal hier noch ein schönes Dokument auf, damit wir die erste Theorie haben. Impfen
ist doof.
Das ist ja eigentlich auch schon die erste Weisheit der Sendung, weißt du? Kann ich direkt los tweeten. Das ist sehr, sehr gut. Erste Weisheit der Sendung. Gibt es sonst noch was dich gerade beschäftigt, so was diese Theorien angeht?
schaue mir das im Internet halt an. Da fällt mir jetzt ad hoc gerade nichts ein.
Mhm.
Höchstens halt, dass irgendwie alle Flüchtlinge kriminell sind und
oder Terroristen.
Oder ja, alle Flüchtlinge sind Terroristen, beuten den Staat aus, empfangen alle Hartz IV und liegen alle nur faul auf der Couch herum.
Sind gar keine Flüchtlinge?
Nee, das sind alles eigentlich nur Terroristen.
Wobei, das sind halt ja mehr so Vorurteile, ne? Da sind auch keine Theorien dahinter. Wenn man jetzt sagt, also eine Verschwörungstheorie wäre jetzt zu sagen, jemand sorgt dafür, dass wir diese Flüchtlinge aufnehmen müssen, weil darunter, weiß ich nicht, es sind Terroristen darunter, die werden eingeschleust.
Oder auch ziemlich weit oben bei mir auf dieser Verschwörungstheorienliste ist, dass Deutschland eine GmbH ist.
Oh ja, da können wir gleich mit Bernd weitermachen. Bernd,
ja, da freue ich mich drauf.
Hat das Thema nämlich auch. Mein Lieber, ich danke dir auf alle Fälle.
Ja, vielen herzlichen Dank auch.
Danke, ciao. Ciao. 0331 70 97 110, wir sprechen über Verschwörungstheorien und da kommt der Bernd, der ist 42 und aus Pankow. Hallo Bernd.
Hallo Johannes.
Ingmar. Das andere wäre eine Verschwörungstheorie.
Sorry. Ja, genau, richtig. Ihr seid alle die gleichen. Ihr sprecht bloß anders.
Ja, jetzt komm. Also, das ist ja schon ein großer Unterschied zwischen mir, Caro und Johannes. Also,
Caro
hat eine sehr weibliche Stimme und Johannes nicht. So, erste Weisheit der Sendung, muss ich noch tweeten. Warte. Impfen ist doof. Ist doof. Hashtag Lateline. Du wolltest gleich was zur BRD GmbH sagen?
Na, eigentlich nur, dass ich das total witzig finde. Vor allen Dingen, weil das ja alles ineinander überfließt. Das heißt, also in meiner Wahrnehmung sind die Leute, die Impfgegner sind, gleichzeitig die Chemtrails am Himmel sehen, denken, dass die BRD ein gesteuerter Überwachungsstaat der Amerikaner ist und ihren Kindern dafür zur Abwehr Globuli geben.
Ja, das ist. Du hast tatsächlich recht. Es entsteht natürlich so ein selbstgebasteltes ideologisches Mauerwerk, mit dem man, da kann man sich, glaube ich, ganz schön drin verlieren, ne?
Das ist richtig.
So,
und ich glaube, ich habe auch die Erklärung, warum das heutzutage so ist.
Das würde mich nicht, genau, das ist ja die spannende Frage, die sozusagen hinter dieser Show steht. Warum das? Weil das ist ja nicht neu. Diese Chemtrails zum Beispiel, die Theorie oder diese Verschwörungstheorie, die gibt's ja schon ewig. Das ist ja 30 Jahre alt. Aber es ist ja jetzt wahnsinnig hip und jeder Vollidiot, der siebte Klasse Chemie aufgepasst hat, erzählt, da oben wird Gift gesprüht.
Genau. Ich hatte vor kurzem zwei Chemtrails am Himmel gesehen, die sahen aus wie die schottische Nationalflagge. So zwei weiße Streifen, so gekreuzt, das sah super aus, habe ich gleich fotografiert. Ich glaube, das liegt an der geringeren Religiosität heutzutage.
Ach.
Also vor ungefähr 2000 Jahren hat er diese große Verschwörungstheorien von dem Typen, der übers Wasser gehen kann, angefangen. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen zurückgegangen. Das heißt, die Leute glauben nicht mehr wirklich an Gott, aber sie wollen an irgendwas glauben, was über ihnen steht und ihr Leben bestimmt.
Ach so, meinst du? Gut, die Bibel als Verschwörungstheorie quasi.
Naja.
Das ist ein bisschen schwieriger dann schon wieder, ne? Verschwörung, es ist ja nicht so, dass es keine Verschwörung geben würde, ne? Das Problem ist ja, dass man das Wort gar nicht mehr benutzen kann, weil so viel Schwachsinn darunter publiziert ist. Da gibt's ja ganze Verlage, die massiv Geld damit verdienen, dass sie diesen ganzen Quatsch bedienen. Deswegen, ich meine, wenn man jetzt sowas wie WikiLeaks nimmt und so weiter, das sind ja Verschwörungen aufgedeckt worden. Es gibt ja zahlreiche geschichtliche Verschwörungen, die auch aufgedeckt worden sind, ja. Aber hier geht es ja um diesen banal kann man gar nicht sagen, aber diesen konstruierten Kram, der ja erstmal schwer zu fassen ist, wo man gar nicht weiß, wo man damit ansetzen soll, ne?
Ja, jetzt würden aber die Verschwörungstheoretiker sofort sagen, ja, du kannst ja nicht beweisen, dass das nicht so ist.
Natürlich, ja. Sachen, die nicht passiert sind, kann man natürlich nicht widerlegen.
Genau, und damit sind wir wieder bei der Religion.
Ja, okay. Aber Glaube, da hast du schon recht. Also es hat schon tatsächlich viel mit Glaube zu tun. Und das zu einer Zeit, in der man sich eigentlich wahnsinnig gut selbst informieren kann, wenn man denn will.
Ja,
wir haben das letzte Woche hier in der Show erlebt mit dem jungen Mann, der Meinung wäre, gewesen ist, Hitler wäre nach dem Krieg geflüchtet und hätte, ich glaube, Argentinien oder Australien, Schichtarbeiter, genau.
Habe ich danach sofort gegoogelt.
Fand
ich
klasse. Und genau, das ist das, was meine erste Reaktion war, sofort Google aufzumachen, drei Stichworte einzugeben und man findet ja sofort, was es ist und was es war Und dann findest du innerhalb von 15 Sekunden raus, dass es eine Satire war, ein Satirebeitrag war, der auf Dreisat lief. Und da fasse ich mich dann tatsächlich an den Kopf, weißt du, wo ich mir frage, was ist denn das für ein Typ, der also nicht mal schafft, die drei Worte dann da einzugeben, wenn ihn das so interessiert, sondern der irgendwas, was er irgendwo sieht, blind glaubt und noch nicht mal richtig einschätzen kann.
Naja gut, da braucht man sich ja bloß mal die Artikel beziehungsweise die Kommentare unter diversen Artikeln im Postillon anzugucken. Da gibt's sowas auch immer.
Ja, das stimmt noch. Und noch immer gibt's das, dass Menschen das Satire-Magazin nicht verstehen.
Genau. Mhm. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich wieder rausgebracht.
Das ist Absicht?
Ja, das ist eindeutig. Ja, genau, Verschwörung. Momentan glaube ich, sehr beliebt ist auch wirklich, dass die USA absichtlich Kriege führen, um die Flüchtlinge nach Europa zu treiben und Europa zu destabilisieren.
Genau, es wäre eine reine Destabilisationspolitik der Amerikaner.
Genau, weil es gab da irgendwann mal so ein Paper im Pentagon oder so, wo irgendjemand sowas geschrieben hat in den 90ern, dass man das strategisch einsetzen könnte. Ob das wirklich existiert? Keine Ahnung.
Gibt es keinen Beleg bis jetzt zurück.
Ja, natürlich.
Naja, das Problem ist ja nicht, dass man sozusagen die Vermutung äußert, ne, sondern dass man das sozusagen als Fakt verkauft und nicht sagt, man könnte der Sache ja mal nachgehen und schauen, ob es dafür Argumente gibt und das offen zur Diskussion stellen und gucken, wo das uns hinführt. Das wäre ja noch was anderes, als zu sagen, also ist doch ganz klar, die Amerikaner sind schuld. Die sind immer schuld, egal was passiert auf der Welt. Die Amerikaner sind die Bösen. Das funktioniert halt nicht, aber das funktioniert halt bei Leuten, die so ein klares Schwarz-Weiß-Bild brauchen oder haben wollen, funktioniert das halt dann schon, weil die das dann leicht so für sich einordnen können. Das ist immer so mein Eindruck gewesen jetzt.
Naja, weil es halt passt. Man nimmt ein paar Symptome, guckt dann, wo läuft das Ganze irgendwie zusammen und konstruiert sich was drumherum.
Genau, ja, von hinten raus konstruieren, genau, das ist ja einfach
so. Klein zurück. Hat mal gesagt, Verschwörungstheorien zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie in sich komplett geschlossen sind.
Ja,
ja,
rückblickend.
Genau,
ja,
richtig.
Ja, korrekt.
Das war ja damals auch mit Nostradamus. Ach, in den 90er Jahren, Nostradamus, da war ja die große Ära.
Ja, in den 90ern hat man noch an Nostradamus geglaubt. Man hat gedacht, das wird uns alles verschwiegen und wir werden alle untergehen irgendwann im Bla, weil der hat es ja alles schon gewusst.
Genau.
Was auch totaler Quatsch war.
Man weiß es ja nicht.
Stimmt, kann ja kommen.
Genau, deshalb. Ja, es waren ja dann immer bloß Fehlinterpretationen. Mhm. So ungefähr wie die Heiligen der letzten Tage oder irgendeine Christen-Abspaltung, die schon 25 Mal den Weltuntergang vorausgesagt haben für feste Daten und danach haben sie immer gesagt, nee, das war doch nicht, das kommt dann erst später. Fand ich auch sehr witzig.
Aber mal ganz vom Internet weg sozusagen, hast du denn im echten Leben mal so einen Verschwörungsmenschen getroffen und musstest dir diese Diskussion mal live geben?
Na, eigentlich nur in Richtung Chemtrails.
Ja.
Also das war dann im Prinzip das Einzige, dass ich jemanden habe in meinem entfernteren Bekanntenkreis, der also davon überzeugt ist, dass oder davon überzeugt war. Ich hoffe, ich habe ihn überzeugt davon, dass er nicht mehr so überzeugt ist.
Was hat er denn geglaubt tatsächlich?
Er hat geglaubt, es gibt vielleicht keinen fiesen Masterplan, aber man sieht doch, es wird alles immer schlechter und die Leute werden immer kränker und überall sind immer Kondensstreifen und warum fliegen die denn da so viel? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann kommen diese ganzen Theorien von, ja, aber wenn die Kondensstreifen so aussehen, dann sind das normale Flugzeuge und wenn die anders aussehen, dann ist da irgendwas drin, was uns krank macht.
Was ja einfach nur wahrscheinlich mit den Höhenunterschieden zu tun hat von den
Fliegern. Mit den Höhenunterschieden und mit dem Luftdruck und der Bewegung, das hatte der Jörg Kachelmann mal sehr schön auseinandergenommen.
Der hat mal eine Klage, ne? Der hat da mal da gab es richtig mal einen Rechtsstreit.
Oh, das kann sein.
Ja, das ist ja lustig.
Der letzte Rechtsstreit, den ich ganz witzig fand, war der Typ mit den Masernviren.
Ah.
Wo ein Impfgegner hatte einen Preis von 100.000 Euro ausgesetzt für jemanden, der ihm beweist, dass es Masernviren gibt. Und daraufhin hatte sich dann irgendein Arzt an seinen Computer gesetzt, hat mal ein paar Studien zusammengetragen, hat ihm was geschickt und hat gesagt, jetzt will ich die 100.000 Euro. Und das ist nachher vor Gericht geendet. und er hat verloren, also der Impfgegner sozusagen. Fand ich sehr gut, dass mal jemand das macht.
Ja, finde ich schon, das kann man schon mal machen.
Genau. Ja. Und was ich jetzt vor kurzem gelesen habe, fand ich auch total toll. Wusstest du, dass der Vatikan eine Zeitmaschine hat?
Nein, das ist jetzt auch neu.
Ja, da gibt es sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel drüber.
Ach, das ist toll.
Hat irgendein Reporter hat das behauptet und hat bis zum Sterbebett behauptet, dass der Vatikan eine Zeitmaschine hat und in die Vergangenheit schon eingegriffen hat. Wahrscheinlich sind sie deshalb, haben sie deshalb heute mehr Gläubige als je zuvor. Oder war das umgekehrt? Ich weiß es nicht.
Mann. Ja. So, pass auf, hier kommt nämlich der Manu ist 28 aus Perleberg und der sieht das mit der BRD GmbH ein bisschen anders, ne? Hallo Manu.
Moin, grüßt euch.
Hallöchen.
Diese BRD GmbH Geschichte, fange ich mal einmal so an. Jeder von euch besitzt einen Personalausweis.
Ah, ich wusste es, er fängt mit dem Personalausweis an. Bitte, ja.
Ja, was ist für euch ein Personal?
In der DDR hatten wir auch einen Personalausweis.
Ja, okay. BRD war ja auch klar, von wem sie gesteuert, DDR war ja klar, von wem sie gesteuert wurde, oder?
Das heißt, wir waren das Personal der Russen.
Richtig.
Ah, warum sollten sich die Russen den gleichen Namen ausdenken wie die Amerikaner? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Naja, gut, wir sind in Deutschland. Irgendwo muss man ja dann irgendwann auch mal wieder eine Gemeinsamkeit finden, ne?
Ach so. Und das heißt, ich habe einen Führerschein, weil ich Führer bin.
Nein, so nicht. Also nein, aber Personal ist ja eigentlich für jemanden, zum Beispiel der im Hotel arbeitet, ist ja ein Angestellter, richtig?
Klar, aber das Führerargument, was ist damit?
Ja, aber früher zum Beispiel gab es doch noch vor dem Krieg und noch vor dem Führer gab es ja einen Personenausweis.
Ja, es bezog sich doch aber auf die
Personalausweis,
weil es auf die Personalien der Person sich bezieht, oder? Das wäre eigentlich meine Wortinterpretation.
Ja gut, ich könnte jetzt wieder mit der Geschichte kommen, der ganze Name ist groß geschrieben, Personalausweis, richtig?
Weiß ich gar nicht, muss ich nachgucken.
Ja, da ist der komplette Name groß geschrieben.
Und was sagt uns das?
Früher, zur Sklavenzeit der Amerikaner.
Gab's nur große Buchstaben.
Richtig, die Sklaven wurden komplett in ihrem Ausweis mit großen Buchstaben geschrieben. Ja, ist jetzt so eine Sache, steht da im Zwiespalt. Also ich bin auch noch Bürger der BRD.
Nur damit ich das verstehe, weil die Buchstaben groß sind, ist es für dich der Beweis für was?
Naja, es ist ein Beweis von vielen, dass die BRD eine GmbH ist.
Ein Beweis? Okay. Was beweist das denn, dass da große Buchstaben drauf sind? Das würde ich gern verstehen wollen.
Naja, pass auf. Es war damals zur Sklavenzeit war so, dass Sklaven in Amerika registriert wurden und hatten einen sogenannten Personalausweis, der sich in dem Merkmal unterschied, dass sämtliche Buchstaben groß geschrieben wurde. Das war für jeden ein Zeichen, dass es Sklaven waren, beziehungsweise Angehörige Personal.
Und weil deine Buchstaben im Pass jetzt auch groß sind, bist du auch Sklave?
Nein, im Personalausweis sind sie groß geschrieben.
Ja, deswegen bist du Sklave.
Es ist ein Überbleibsel. Ich bin Personal, na klar. Es ist ein Überbleibsel von damals, von der amerikanischen Geschichte, sage ich. Und das haben sie so damals bei uns auch eingeführt. Weil vorher gab es ja einen Personenausweis bei uns.
Ja, aber es bezieht sich auf Personalien, nicht auf Personal.
Ja, aber in dem Personenausweis waren doch auch die Personalien drin.
Ja, das ist ja doch eine andere Schreibweise einfach nur, oder?
Naja, ich sehe es ein bisschen anders. Was ich sagen wollte, mein Bruder ist unter staatlicher Selbstverwaltung. Der ist also aus der BRD ausgetreten.
Wie tritt man denn aus der BRD aus? Das
ist, sorry. Also du kannst mit einem Stammbaumnachweis kannst du aus der BRD austreten und kannst ein Reichsbürger werden.
Na klar.
Weil das Deutsche Reich laut Gesetz nie abgeschafft wurde. Das Deutsche Reich besteht bis heute.
Nee, das stimmt.
Ohne dass jetzt irgendwie in irgendwelche...
Nee, das stimmt nicht. Das ist falsch. Das ist Quatsch. 2+4 Vertrag.
Wieso?
Einfacher zu sagen, also wenn die BRD eine GmbH ist, ne?
Ja.
Was ist denn eine GmbH?
Eine GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Okay. Und worauf beruht die?
Ja, worauf ruht eine GmbH? Auf gesellschaftlichen Gesetzen.
Und wer macht diese gesellschaftlichen Gesetze?
Ja, irgendeiner, der über uns steht.
Die Gesetze macht der Staat, oder nicht?
Naja, wir sind ja kein Staat.
Aber wie können wir dann eine GmbH sein, wenn wir kein Staat sind?
Naja, wer ist denn eigentlich noch unser Besitzer?
Wir sind ja jetzt gerade dabei, dass du sagst, wir sind eine GmbH. Wenn wir eine GmbH sind, müssen wir uns ja auf einen Rechtsrahmen beziehen. Auf wen beziehen wir uns denn?
Das ist die EU.
Wir sind also dann was?
Eine GmbH.
Aber du hast ja gerade festgestellt, dass es keinen Staat gibt. Wie kannst du eine GmbH geben?
Es gibt, wieso, EU an sich ist ja ein Staatenverbund, der Gesetze erlassen hat, europäische Gesetze.
Ah, und wie macht er das, wenn es keinen Staat gibt?
Ja, wieso, die Europäische Union ist ja kein Staat, das ist ja ein Staatenverbund, zu dem wir...
Naja, aber woraus besteht die denn, wenn es keine Staaten gibt?
Ja, aus anderen Staaten. In der EU sind ja noch mehrere Staaten. Das ist ja nicht nur Deutschland, das ist ja zum Beispiel auch Frankreich, Italien und so weiter und so fort.
Also unsere GmbH bezieht sich auf französisches Recht.
Nicht nur auf EU-Recht.
Und vor der EU gab es keine GmbHs in Deutschland?
Nein, da waren wir ja Besatzer.
Wann wurde die erste GmbH in Deutschland gegründet?
Die erste GmbH wurde gegründet nach Ende des Krieges.
Ich finde das total spannend. Ich hab bloß mal eine Frage. Wenn wir eine GmbH sind, also für mich ist eine GmbH ein Wirtschaftsbetrieb. Das heißt, es gibt Leute, die arbeiten, das sind dann sozusagen in deinen Augen wir, das Personal. Und irgendjemand zieht den Gewinn draus.
Richtig.
Wer?
Die Amis.
Aber Deutschland hat jedes Jahr mehr Geld. Also es verbleibt in jedem Jahr mehr Geld in Deutschland. Also...
Das weißt du woher?
Aus allgemeinen Statistiken.
Glaube nie an eine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.
Und woher weißt du das?
Ich weiß es nicht. Das ist ja gerade das Ding, was ich erzählen wollte.
Mein Bruder, der Widerspruch bleibt ja. Also eine GmbH besteht sich auf einen Rechtsstaat, in dem sie steht. So, das wäre jetzt, müsste dann Deutschland sein, weil es ja in Deutschland ist. Aber du sagst, Deutschland gibt's nicht, also kannst du keine GmbH sein.
Nein, ich habe gesagt, die GmbH steht unter europäischem Recht, beziehungsweise europäischen Pflichten und alles, was dazugehört.
Die BRD GmbH.
Richtig.
Bezieht sich also auf einen Rechtsstaat.
Nein, die BRD GmbH bezieht sich laut Recht auf einen anderen Staat.
Ja, ist es ein Rechtsstaat oder nicht?
Wir sind offiziell hier ein Rechtsstaat, ja.
Ah, gut.
Aber nur innerhalb des Fabrikgebäudes. Das, was er meint, ist, glaube ich, sozusagen, dass die BRD eine GmbH im Besitz der USA ist, in der Fläche der BRD. Ja, alles dazu gehört sozusagen zu dem Komplex, aber dann wäre eigentlich eine Aktiengesellschaft sinnvoller.
Das stimmt, ja. Wäre gewinnbringender. Hätten die Amis wesentlich mehr von. Warum sollten sie auch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, warum sollten sie das machen? Das macht gar keinen Sinn.
Na gut, wir gehen pleite.
Wir würden gleich weitermachen. Ich muss kurz einmal Nachrichten machen. Ihr bleibt beide da, okay?
Na klar.
0331 70 97 110, wir reden über Verschwörungstheorien.
Fritz.
Blumen. Verschwörungstheorien, darüber reden wir, über 0331 70 97 110 und der Manu aus Perleberg ist der schweren Überzeugung, die BRD ist eine GmbH. Der Bernd kichert da gerade noch drüber und wir versuchen das jetzt gerade mal nachzuvollziehen, wie er denn darauf kommt. So, Manu.
Jo.
Also, ich habe jetzt gerade eine SMS bekommen von einer Freundin, die Spanierin. Ja. Und ihre Buchstaben auf dem Pass sind auch groß.
Ihre sind auch groß?
Hm?
Okay. Ja. Gut, das ist natürlich jetzt, ja.
Na, du darfst nicht vergessen, Spanien stand ja im Zweiten Weltkrieg an der Seite Deutschlands.
Ah, richtig, das könnte Bernd, sehr gut, sehr gut. Könnte auch sein. Ich habe auch übrigens gerade, weil ich die Chance hatte, mal erste Personalausweis gegoogelt und es gibt hier einen von 1918, aber wenn wir deiner Theorie glauben, gibt's doch die GmbH erst seit 1945.
Ja, genau.
Aber der Personalausweis, den gab's ja schon davor.
Das nennt man dann Firmenumstrukturierung, glaube ich. Vielleicht hieß es früher anders.
Gut, okay, wie gesagt, also ich bin jetzt nicht der festen Überzeugung, dass es so ist.
Nee, pass auf, viel spannender ist, es geht mir gar nicht, mir geht's gar nicht oft groß um die Argumentation, weil ich glaube, die meisten Sachen, die da so rumschwirren, kann man relativ leicht zumindest widerlegen oder zumindest dass man da nochmal drüber nachdenken sollte, ja? Also allein schon zu sagen, wir sind eine GmbH, aber kein Staat, funktioniert ja nicht, weil sich eine GmbH eben auf den Rahmen eines Staates bezieht und dafür die Rechtssicherheit hat, weil sonst funktioniert das nicht. Aber mich würde ja viel mehr interessieren, warum das für dich spannend ist. Warum wäre es denn für dich wichtig zu sehen, dass die BRD eine GmbH ist?
Naja,
Steuern?
Eventuell auch. Also ich muss da mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, mein Bruder. Wie gesagt, ist aus der BRD ausgetreten und ja. Steht unter staatlicher Selbstverwaltung.
Ja, sagt er.
Das ist ja so. Kann ich dir an mehreren Beispielen sagen. Er hat seine kompletten Papiere abgegeben.
Ja, das ändert aber noch nichts daran, dass er deutscher Staatsbürger bleibt.
Er ist Bürger des Deutschen Reiches.
Nee, das gibt's
doch
nicht mehr.
Doch, das gibt es definitiv noch, weil es nie abgeschafft wurde.
Nee, da habt ihr ein paar geschichtliche Fakten vergessen oder nicht mitbekommen. Das weiß ich nicht, aber du lebst ja in der Bundesrepublik Deutschland.
Ich ja, das ist richtig.
Er auch, ob er das jetzt, also er kann natürlich
er lebt auf Staatsbürger dem Gebiet werden. Hier, ja. Das Ding ist, ihr habt vielleicht schon davon gehört, die Reichsbürger wollen sich ja oder können sich dieses schwarz-weiß-rote, diesen Aufkleber über die Europaflagge am Kennzeichen kleben. Da gab es ja auch schon in den Medien, wo es denn gesagt wurde, die sogenannten Reichsbürger und so weiter und so fort, die dürfen das nicht und bla bla bla. Er ist gegen angegangen und hat Recht bekommen. Er darf es, weil es offiziell Werbefläche ist. Ist gerichtlich bestätigt.
Und was, also ja, okay, und wenn er sich einen Nutella-Aufkleber aufs Auto macht, soll mir das auch recht sein, aber was?
Ja, aufs Auto. Ein Kennzeichen ist ja so, dass du es nicht manipulieren bzw. bekleben darfst.
Mhm.
Laut Verkehrsregeln.
Ja.
Wie gesagt, die Polizei hat ihn angehalten, hat ihn mit einem verwarnt oder mit einem Ordnungsgeld, ich weiß es jetzt auch nicht genau. Auf jeden Fall ist er dagegen angegangen und hat Recht bekommen.
Wogegen ist er angegangen?
Na, gegen dieses gegen diese Verwarnung beziehungsweise das Bußgeld, was er zahlen sollte, wegen dem Bekleben der europäischen Flagge auf unserem Kennzeichen.
Mhm. Gut. Und das ist jetzt ein Beleg für was genau?
Dafür, dass dieses Deutsche Reich, er ist ja Reichsbürger und das existiert ja noch. Und ja, sie mussten ihm einfach Recht geben, weil sie keinerlei Handhabe hatten, ihn ja dafür zu bestrafen, dass er es jetzt gemacht hat.
Weiß nicht, ich habe da keinen Einblick in das Gerichtsverfahren, aber vielleicht haben sie es einfach wegen Nichtigkeit fallen lassen. Das ist ja dann nicht automatisch Recht bekommen, ne?
Naja, also ich sag mal, Nichtigkeiten, es fahren ja schon des Öfteren Leute rum. Also wenn ich jetzt auch im Ruhrpott oder so unterwegs bin mal, da sehe ich auch des Öfteren mal Leute mit einer schwarz-weiß-roten, also mit einer Reichskriegsflagge auf dem Nummernschild draufkleben. Mhm. Und Straßenverkehrszulassungsordnung ist das Bekleben des Nummernschildes verboten, nicht erlaubt.
Ja. Gibt auch welche, die mit Aufklebern genau auf der Stelle rumfahren, wo das Wappen von Schalke 04 oder Borussia Dortmund drauf ist.
Okay, ob es dann so gestattet ist, ist die nächste Frage, ne?
Ja, aber also was soll das, also beweist doch jetzt überhaupt gar nichts. Es ist doch nur eine Ordnungswidrigkeit. Oder was?
Na, darf ich noch kurz eine Frage einwerfen, was mich mal interessieren würde? Ja. Dein Bruder hat jetzt gesagt, er ist aus der BRD GmbH ausgetreten, er ist jetzt Reichsbürger. Okay, sei ihm keine Ahnung. Arbeitet er?
Er ist selbstständig.
Er ist selbstständig. Wenn er Reichsbürger ist, ist er Teil der EU?
Ja, jetzt wird's lustig.
Er steht unter den, er ist Reichsbürger und er muss sich aber den EU-Richtlinien unterwerfen, ja.
Hat denn Deutschland, also die BRD GmbH, mit den Reichsbürgern ein Abkommen, dass die hier in Deutschland arbeiten dürfen? Also in der BRD GmbH?
Na, Ihnen ist, wo steht, dass es denen verboten ist, zu arbeiten?
Na, also ich weiß, wenn ich jetzt in der EU bin, also wenn ich EU-Bürger bin, dann darf ich in jedem EU-Land arbeiten. Aber wenn ich außerhalb der EU bin und hier in Deutschland arbeite, dann müsste ich eigentlich erstmal eine Genehmigung dafür bekommen. Von der Bundesrepublik oder der BRD GmbH oder wie auch immer. Weil er kann ja nicht davon ausgehen, dass alles, wo er arbeitet, automatisch auch Reichsbürger sind.
Man kann es eigentlich aber auch abkürzen. Man kann sagen, der Grunddenkfehler der Reichsbürger ist ja, dass wir besetzt sind. Wir sind ja 45 befreit worden und nicht besetzt worden. Und wenn man natürlich ideologisch sagt, wir sind besetzt, dann ist ganz klar, dass man sich mit den Nazis identifiziert und dann ist die Ideologie ja eigentlich überschaubar. Und damit hat sich es aber dann eigentlich auch erledigt.
Na, das würde ich jetzt so nicht sagen.
Doch, natürlich.
Jetzt macht es doch nicht kaputt. Also
das ist quasi die Faktenlage. Da kommst du jetzt nicht dran vorbei.
Doch, sehe ich anders. Also willst du jetzt behaupten, dass jeder, der heute noch lebt und damals Reichsbürger war, dass der gleichzeitig ein Nazi ist?
Deutschland wurde 1945 von den Nazis befreit. Das war meine Aussage.
Ja gut, aber du verallgemeinerst das jetzt.
Also. Nee, das war mein Satz. Und Reichsbürger sagen, wir sind besetzt worden, 45. Das ist Quatsch.
Ja, aber das war doch damals so. Also nee. Ich wusste ganz ehrlich, es wurde doch... Die alten Bundesländer und die neuen Bundesländer wurden doch damals zwar noch Besatzungszonen. Das ist doch nicht von Hand zu weisen.
Ja, und warum waren die Besatzungszonen?
Naja, weil wir den Krieg verloren haben, na klar.
Weil wir von den Nazis befreit worden sind.
Ja, auch das, klar. Bloß aber dann sagst du ja, wenn wir Besatzungszonen waren, bis zur Wiedervereinigung, dann ist doch dann... sind wir doch besetzt gewesen, oder nicht? Bis 1990.
Waren wir jetzt, na, ich denke, wir sind immer noch besetzt. Was denn jetzt? Also waren wir jetzt bis 90 besetzt, weil wir dann als wiedervereintes Deutschland und im wunderbaren 2+4-Vertrag zur Selbstständigkeit zurückgefunden haben?
Ja, offiziell sind wir jetzt nicht mehr besetzt, aber inoffiziell ja schon. Also, weil es gibt da noch eine kleine... Passage.
Na, Moment, du kannst ja nicht einfach sagen, wir sind inoffiziell besetzt. Wo ist der Beleg, dass wir inoffiziell besetzt sind? Du lebst in einer der freiesten Demokratien, die du findest auf diesem lustigen Planeten.
Naja gut, ob das jetzt heutzutage eine Demokratie ist, weiß ich auch nicht.
Du ja, es ist eine Demokratie. Du bist in einer der freiesten Demokratien, die es überhaupt gibt, mein Lieber. Wenn du das nicht siehst, dann mangelt es am Horizont. Dann hat das wenig mit GmbH zu tun oder nicht. Dann reicht der Blick 300 Kilometer nach Osten, Süden und du erkennst, wie das aussieht, wenn Demokratien nicht ganz so geil sind.
Jetzt mach mal die Schweizer hier nicht runter. Also.
Nein. Ein Stück weiter vielleicht.
Aber was ich nochmal sagen wollte, damals gab es einen kleinen Paragraphen, der sagte, falls Deutschland wiedervereinigt wird, muss das Grundgesetz neu überarbeitet werden.
Was heißt nicht direkt?
Das Problem war, dass es dafür zwei Paragraphen im Grundgesetz gab. Sie haben sich leider, auch aus meiner Sicht, den falschen Paragraph ausgesucht, nämlich den Beitritt. Da haben die Politiker damals eine geschickte Lücke gefunden, aber deshalb musste das Grundgesetz nicht neu geregelt werden. Das ist leider so. Ja, wäre mir auch lieber, wenn es damals eine Abstimmung über eine schöne neue Verfassung gegeben hätte, ja, durchaus. Aber laut den Paragraphen, ich weiß nicht, welcher der Beitrittsparagraph war, keine Ahnung, ist das halt anders behandelt worden.
Ich glaube, man hat ja auch, man stand ja sozusagen auch unter dem Eindruck von knapp 30, 40 Jahren funktionierender neuer Verfassung und war der Meinung, die hätte sich ja etabliert und bewährt und deswegen müsste man deswegen da an der Stelle nicht neu ansetzen. Tatsächlich ist das natürlich eine Sache, die man diskutieren kann. So, deswegen wird aber Deutschland halt keine GmbH. Gut, also das war schon ganz spannend mit der GmbH. Und dann grüßt deinen Reichsbruder.
Ja, werde ich machen.
Und ich danke fürs Anrufen.
Ja, kein Problem, gerne.
Ciao.
Ciao.
Bernd, Mensch, ich glaube, dich behalte ich noch ein bisschen.
Okay,
ne?
Gut, habe ich nicht gegen.
Wenn du Lust und Laune hast, darfst du noch dabei uns bleiben. Und wir holen uns den Adrian, der ist 16, der ist aus Brandenburg und der hat, glaube ich, auch eine ganz eigene Verschwörungstheorie. Hallo Adrian.
Hallo.
So Adrian, erstmal generell so Verschwörungstheorien. Beschäftigst du dich viel damit?
Also ich habe mich mit einer Beschwörungstheorie mal sehr beschäftigt im Internet.
Ja, wo sonst?
Und zwar, was damals in den Nachrichten rumkursiert ist, der Tod von Osama Bin Laden. Mhm. Ich glaube nämlich nicht ganz, dass er tot ist.
Mhm. Warum glaubst du denn nicht, dass er tot ist?
Weil es gibt keine Leiche. Das ist schon mal die erste Theorie so gesehen, es gibt keine Leiche. Und es gibt ja auch keine weiteren Nachrichten, also es gibt auch keine weiteren Berichte dazu.
Was für einen Bericht brauchst du denn oder hättest du denn gern? Eine Obduktion?
Eine Obduktion sollte
ausstopfen, ausstellen.
Eine Obduktion sollte es geben und wenigstens auch, weil ich glaube da nicht so ganz dran.
Dass du nicht dran glaubst, ist ja völlig okay. Ich möchte ja verstehen, warum du nicht dran glaubst. Also was das Argument dafür ist, dass er nicht tot sein sollte und wo er denn dann jetzt ist. Oder was sollte der Grund sein, dass er noch lebt?
Der Grund sein, dass er noch lebt, ist, ich denke mir mal, dass er irgendwo untergetaucht ist.
Darf ich da mal kurz einhaken?
Klar.
Was mich, also erstens, dass er noch lebt, glaube ich nicht. Weil ich glaube, es wäre nichts cooler auf der Welt, also aus seiner Sicht gesehen, wenn Osama noch leben würde und jetzt einfach mal auf YouTube ein Video veröffentlicht, keine Ahnung, mit einem Arzt, der beweist, dass er es ist und sagt, hier USA, ihr könnt mich alle mal, ich bin ja noch am Leben. Ja. Eher glaube ich an diese Verschwörungstheorien, dass er schon lange tot war. Dass sozusagen die USA, beziehungsweise dass Osama Bin Laden eigentlich schon ewig, der wurde ja schon vor seinem Tod lange nicht mehr gesehen und dass er eigentlich schon irgendwann mal durch irgendeine Rakete oder sowas getötet wurde, aber die USA diese Bedrohung durch Osama Bin Laden aufrechterhalten haben, um ihren Krieg weiterzuführen.
Ah.
Das ist jetzt doch eigentlich viel cooler.
Und viel komplexer, Bernd. Viel komplexer. Und eine Verschwörungstheorie, die, sagen wir mal, im Rahmen des Möglichen liegt, weil man weiß, was die Bush-Regierung sich eh schon geleistet hatte, um diesen Krieg anfangen zu können.
Ja.
Kann man das so verargumentieren, Bernd?
Ja. So wäre dann so der Werdegang.
Aber muss man schon auch sehr, sagen wir, also sehr misstrauisch mittlerweile den Amerikanern gegenüber sein, ne? Um sozusagen erstmal vom bösesten Fall auszugehen.
Natürlich, man nimmt sich erstmal einen Bösewicht, guckt sich ein paar Fakten an, also die Fakten, die einem gefallen, und dann kann man da auch eine Theorie konstruieren. Sozusagen, wem nutzt es?
Und das würde ja bedeuten, dass diese Bestrebungen von Herrn Bush, den zu bekommen, nicht echt waren? Oder wie würdest du das deuten dann?
Na, in dieser Theorie? Ich denke schon, dass die Bestrebungen echt waren, vielleicht bloß ein bisschen halbherzig. Das hatte Volker Pispers mal in einem Kabarettauftritt gesagt, in Richtung Saddam Hussein damals. Da gab es ja auch den ersten Golfkrieg. Und da haben die USA ja auch den Irak überrollt, aber haben Saddam Hussein noch da gelassen. Und da hat der Pispert dann so gesagt, das ist immer ganz gut, da hat man so einen Bösewicht, den kann man erstmal in den Schrank stecken und wenn man mal wieder einen braucht, dann holt man raus.
Ja, ich glaube einfach, dass der Bush Senior aber einfach auch ein bisschen smarter war als der Sohnemann. Und ich glaube, der hatte zumindest die Weitsicht zu erkennen, also ich kann nicht abschätzen, was nach dem passiert. Dem habe ich jetzt erstmal die Schranken aufgezeigt und der wird sozusagen also so schnell nicht wieder aufmucken. Ich glaube einfach, dass der cleverer war als George, der völlig ohne Plan und Idee,
schwer,
was mit dem Irak passieren soll, nachdem er sozusagen Hussein beseitigt hat, ohne Konzept dieses Machtvakuum hat entstehen lassen, was am Ende, dadurch, dass wir natürlich Europa ja auch da wahnsinnig passiv waren und zugeguckt haben, etwas möglich gemacht hat, was man vielleicht gar nicht mehr möglich gehalten hätte vor 10, 15 Jahren, nämlich den Islamischen Staat, die Fundamentalisten, die, ja, islamischen Faschisten, muss man ja eigentlich sagen. Die sind ja nur dadurch entstanden.
Mhm. Genau.
Zumindest in dieser Form.
Ja, aber trotzdem eine schöne Theorie eigentlich, dass der Osama noch lebt. Das ist also an sich ja nicht schlecht, ja. Ja. Vielleicht in Argentinien.
Am VB-Schichtband als Schichtführer.
Genau.
Ja,
richtig.
Könnte sein.
Weil nachdem Hitler gestorben ist, musste ja eine Stelle neu besetzt werden.
Eben, Stelle frei muss einer übernehmen, der sich damit auskennt. Und wer nach Hitler kommt, der muss schon ein bisschen was drauf haben. Und dann ist Osama, weil Osama sah ja viel besser aus als Hitler, ne, muss man sagen. Also wenn man Osama Bin Laden, wenn man von dem Foto gehabt hätte, irgendwie bei Tinder oder so, als Frau würde man den wahrscheinlich nicht wegwischen. Den hätte man wahrscheinlich ein Herz gegeben. Janko will was zu Osama sagen. Janko ist 29 aus Friedrichshain. Hallo.
Ja, genau. Ja, ich glaube, Osama Bin Laden ist ja auf der Rückseite des Mondes irgendwo zwischen den Nazis. Nein, Spaß
beiseite.
Ich wollte erklären, warum es eigentlich unlogisch ist, dass er noch lebt. Weil erstens, nach dem Tode von Osama Bin Laden hat seine Familie, also Oma Bin Laden und die ganze Abteilung in Saudi-Arabien, seiner Großfamilie, hat erstmal ihre Trauer öffentlich bekundet, hat unter anderem auch bei Al Jazeera, bei BBC und so weiter dagegen protestiert, gegen diesen eigentlich völkerrechtswidrigen Angriff, weil der ja in Pakistan stattgefunden hat.
Mhm. Stimmt, da habe ich mich noch so aufgeregt, weil die sich auf einmal aufs Völkerrecht bezogen haben.
Genau.
Das fand ich sehr witzig.
Naja, ich meine, wenn man jetzt mal so, wenn man sich wirklich ans Völkerrecht hält, dann hätte zumindest die pakistanische Polizei oder das Militär hätte gegen ihn vorgehen müssen.
Ja.
Aber
absolut.
Da kommt der Herr Scholl-Latour ins Spiel, der nämlich in einem seiner letzten Bücher schrieb, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der pakistanische Geheimdienst schon weit vor 2011, also schon 2008, 2009, 2010, den Standort von Osama Bin Laden nicht nur kannte, sondern ihn eigentlich inoffiziell entweder sogar geschützt hat oder ihn unter Hausarrest gesetzt hat in Abbottabad, in diesem Ort, in dem er dann gestorben ist.
Okay, was sagt Scholl-Latour, warum sollten die das tun?
Also dafür muss man so ein bisschen die Hintergründe der pakistanischen Rechtsschule kennen, die aus der ja auch ursprünglich die Taliban hervorgingen. Die Taliban sind ja nicht in Afghanistan entstanden, sondern sind ja aus Pakistan nach Afghanistan gekommen, um die Sowjets sozusagen zu bekämpfen. Mhm. Diese deobandische Rechtsschule ist eine radikal-sunnitische und die haben damals sozusagen, waren die militantesten gegen die Sowjets, während ja in der Sowjetunion sowas wie ein Satellitstaat der UdSSR entstanden ist. Also da gab es ja dann schon eine sowjetisch ausgerichtete Verfassung und das lief ja schon so halbwegs geordnet und das hat natürlich damals im Kalten Krieg den Amerikanern auch überhaupt nicht gepasst. Die haben dann wiederum in Pakistan dafür gesorgt, dass diese deobandischen Rechtsschulen, die den Dschihad propagieren, dass die an Zulauf bekommen, dass die bewaffnet werden und darüber sind die dann nach Afghanistan gegangen. Und diese Rechtsschule existiert dort bis heute. Ne? Und deswegen, und in dieser Rechtsschule beziehungsweise auch in diesem Glauben der Deobanden spielt der bewaffnete Dschihad gegen Besatzer eine ganz zentrale Rolle.
Du kennst dich ja mit warum so gut aus?
Erstmal, weil ich seit vielen Jahren mich damit befasse, weil mich das Thema an sich fasziniert, obwohl ich selbst mich als Agnostiker bezeichnen würde. Mhm. Und weil auch so Konfliktforschung ein kleines bisschen Teil von meinem Studium war. Aber also nur so am Rande, das ist eher was Privates. So. Mhm. Hat nicht mit Sozialwissenschaft oder so direkt zu tun. Ja.
So, sind alle überzeugt in der Runde?
Ich glaube ja trotzdem noch, dass er schon lange tot war. Ich habe auch gerade gelesen, das stimmt, was ich sage, weil das steht auf irgendeiner Webseite vom Kopfverlag. Und
dann haben wir ein Problem.
Muss es stimmen.
Und was auch noch dagegen spricht, ist ja, dass direkt nach dem Tode, ein paar Monate später, wurde ja sein neuer, sein Nachfolger Al-Zawahiri verkündet, so, der ja vorher auch eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat.
Stimmt, und der hat ja, aber der hat es nicht so lange gemacht.
Nee, ich glaube, der ist relativ früh gestorben. Und daraufhin kam dann der nette Herr Abu Bakr al-Baghdadi.
Genau. Ja,
nee, Quatsch, ich weiß gar nicht, ob...
Doch, ich glaube, das ist die Reihenfolge. Und der hatte dann nicht mehr einfach nur Al-Qaida. Nee,
Al-Zawahiri lebt sogar noch. Da war noch jemand anderes dazwischen, der mir gerade nicht einfällt.
Okay, auf jeden Fall hat der ja dann die Nummer etwas anders und größer aufgezogen.
Ja, ist richtig. Ja. Also, ich weiß nicht, ob jemand die Al-Nusra-Front was sagt.
Ja.
Mhm. Die ist eher, die folgt eher Al-Zawahiri, während die Gruppe im Irak, aus der IS entstanden ist, ja inzwischen Abu Bakr folgt, dem Kalifen. Mhm. Ne? Also wer beim IS kämpfen will, der leistet einen Eid auf Abu Bakr al-Baghdadi, während wenn man für die Al-Nusra kämpft, wird ein Eid auf Al-Zawahiri geleistet.
Mhm.
Und die sind sich auch beide nicht so ganz einig. Also da köpfen auch gern mal die einen die anderen und sprechen sich gegenseitig Takfir aus, also des Unglaubens und so weiter.
Da gab es doch jetzt vor kurzem erst diesen Selbstmordattentat, habe ich gelesen.
Da gibt es leider jeden Tag welche.
Wo im Prinzip die Al-Nusra-Leute, also Nachfolger von Al-Qaida, Selbstmordattentat auf IS-Leute sozusagen verübt haben und auch unglaublich viele gleich getötet haben oder so in der Art. Also menschlich ist das natürlich trotzdem schlimm, weil es sind immer noch Menschen, aber politisch für uns als Europäer jetzt, ja, dann sollen sie mal machen.
Naja, ja.
Ja, weiß es nicht.
Ich glaube, der große Unterschied ist das Kalifat. Ne? Ich glaube, das ist so aus westlicher Sicht lange Zeit nicht so richtig richtig eingeschätzt und wahrgenommen worden.
Ja.
Das Ausrufen, ich glaube, das ist das erste Kalifat seit 1924 oder irgendwie sowas.
Darum sollten wir uns auch alle mal überlegen, ob wir den IS als IS bezeichnen, weil daraus geht ja hervor, dass es der islamische Staat ist. So, ne? Das ist ja ein Selbstverständnis. Die Araber wiederum, die den IS nicht anerkennen, und auch die Franzosen sprechen von Daesh, also von den nicht von den Spaltern, ich glaube von den Aufreibern oder beziehungsweise oder Unruhestiftern, so ist die sinngemäße Übersetzung. Also das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man sagt, der IS. So, ne? Weil damit bestätigt man ja diese Aussage, das ist der islamische Staat. Und indirekt steckt da drin natürlich dann auch die Legitimation, auch wenn wir die natürlich nicht anerkennen, aber...
Ja, aber diese Wirkung eines Kalifats ist, glaube ich, sehr unterschätzt worden, dass das für die ganzen Fundamentalisten bedeutet, dass das der Ort ist, an den sie pilgern müssen, dass das der Ort ist, für den sie kämpfen müssen und dass das sozusagen die alleingültige Existenzgrundlage für sie ist.
Ja, na klar.
Das ist, glaube ich, überhaupt nicht wahrgenommen worden. Man hat gesagt, ja gut, da ist irgend so ein Größenwahnsinniger, der ruft jetzt halt irgendwie ein Kalifat aus. Interessiert uns nicht, aber dass das tatsächlich für nicht wenige Fundamentalisten also eine ganz, ganz bewegende Bedeutung tatsächlich hatte, ja, das ist den Leuten, glaube ich, ziemlich an dem vorbeigegangen. Ich muss sagen, ich wusste es natürlich auch nicht vorher. Ich habe das auch jetzt erst, ich weiß gar nicht, wann ich diesen, wo ich diesen Artikel gelesen habe, da ist mir das erst bewusst geworden, dass das offensichtlich bei uns allen nicht so richtig auf der Liste war.
Ja, in einem von, da komme ich nochmal auf Scholatour, der sagt auch in einem seiner letzten Bücher, dass sich so in den 80er, 90er Jahren hat sich dieses Verständnis in der arabischen Welt sehr verändert, weil vorher gab es die Idee des Panarabismus, also eines alten, übergreifenden, großarabischen Reiches, so ähnlich wie das damals Osmanische Reich, so das bis zum späten 19. Jahrhundert ja auch extrem riesig war und auch die arabische Welt zum Großteil innehatte. Und dieser Panarabismus, der noch nationalistisch ausgerichtet war, der wurde dann abgelöst von diesem Islamverständnis der arabischen Welt unter der Flagge des Islams, ne, also unter dem Scharia-Gesetz. Und daraus fundiert auch der IS, der ja auch ISIL hieß, also aus dem Irak bis an die Levante, also expandierend bis über die ganze arabische Levante hinweg.
Und das Leben unter der Scharia ist ja sozusagen das höchste Ziel, ne, dieser Leute. Also das ist ja bei uns auch irgendwie nur so verkürzt angekommen, weil wir das sozusagen nur kennen als dieses Strafsystem, was die Saudis verkürzt anfangen. Das ist es ja nicht, ne?
Wenn wir hören Scharia, denken wir immer nur an die Körperstrafe.
Genau.
Ne? Aber eigentlich ist ja Scharia das komplette Gesetz, das islamische Gesetz, alle vier Rechtsschulen, egal ob Maliki, Hanifi, Hanbali und die Schiffi, Schaffi, keine Ahnung.
Ja. Um das mal runterzubrechen, ja. Das bedeutet eben nicht nur, dass die Hand abgehakt wird, wenn einer klaut, sondern es bedeutet auch...
Das regelt alles. Das regelt darüber, wie man betet, das regelt, wie man fastet, wann das Fastenbrechen ist, das regelt es geht so, dann bis in den Fundamentalismus hinein, wie der Bart auszusehen hat, wie sich der Mann zu kleiden hat und nicht nur, wie sich die Frau zu kleiden hat. So, ne?
Ja, und auch die sozialen Aspekte, also das Essen für alle, Kleidung für alle, genau. Gesundheitliche Versorgung für alle, ja. Das ist ja auch etwas, was hier nicht so wirklich im Bewusstsein ist, was sozusagen für diese Fundamentalisten dann auch nochmal Attraktivität schafft, um dahin zu gehen. Mein Lieber, jetzt haben wir uns, das ist sehr spannend, du bleibst einfach bei uns, Janko.
Okay.
Ja, ich würde einmal kurz Musik machen und dann heißt es 0880, 5 mal die 5, wir reden über Verschwörungstheorien, ihren Ursprung und wo uns das alles noch so hinführen kann.
Fritz. Und das hört man.